Mein Name ist Rechtsanwalt Tobias Gall aus Berlin.
Okay.
Und mein Name ist Rechtsanwalt Gerhard Vierfuß aus Potsdam.
Okay, und Sie sind beide Teil des 10-köpfigen, wie uns berichtet wurde, Anwaltsteams von Kompakt.
Ja.
Okay, gut. Dann erste Frage zur Zusammensetzung dieses Teams. Wir kennen jetzt also zwei der Beteiligten. Wir wissen, Ralf Ludwig soll mit drin sein. Wir wissen, Herr Ulrich Vosgerau soll Teil des Teams sein. Können Sie uns die 6 anderen Beteiligten nennen?
Wir möchten eigentlich jetzt nicht alle einzeln aufführen, weil wir uns das Team verstehen. Wir möchten jetzt nicht, dass die einzelnen Anwälte so in den Vordergrund treten. Ich bin nur deswegen hier, wir sind beide hier, weil wir jetzt einfach heute Zeit haben und ich als Pressesprecher des Teams. Aber das Team changiert auch, es wechselt. Es gibt neue Zugänge und wir möchten nicht alle einzeln aufzählen. Möchten die Kollegen auch nicht alle, dass sie in die Öffentlichkeit gezerrt werden.
Okay, gut. Sie sind ja jetzt sehr spontan alle zusammengewürfelt worden, nichtsdestotrotz. Ist das jetzt, sag ich mal, tagesfüllend? Sind Sie jetzt rund um die Uhr beschäftigt, diese 10 Mitglieder jetzt mit der Arbeit in diesem Prozess? Oder gibt es da unterschiedliche Rollen? Der eine arbeitet halbtags, der andere Vollzeit, der andere nach dem Urlaub. Wie haben Sie die Rollenverteilung vorgenommen?
Willst du dazu was sagen, oder?
Ja, also das changiert genauso, wie eben besprochen. Es sind gestern Fristen abgelaufen für Durchsuchungsbeschlüsse bundesweit. Da mussten Beschwerden eingelegt werden. Im Moment kann man sagen, also meine Person betreffend jedenfalls ausschließlich dafür tätig, was ich mir eigentlich bei meiner Arbeitsbelastung gar nicht leisten kann. Aber das ist jetzt eben fristgebunden und der Anwalt operiert im Grunde genommen sein ganzes Berufsleben fristgebunden. Was passieren muss, muss dann eben auch vorgezogen werden. Das ist aber nicht bei allen so. Wird auch wieder nachlassen, wird wieder zunehmen, je nachdem, wie die Verfahren sich entwickeln.
Ja, was das hauptsächliche Verfahren angeht, war jetzt der eine Kollege natürlich in erster Linie eingespannt, der die Antragsschrift weitgehend verfasst hat und die ja jetzt inzwischen vor einigen Tagen eingereicht wurde. Das heißt, der ist jetzt erstmal damit entlastet. Und was mich betrifft, ich war bei den Verfertigungen von Schriftsätzen jetzt noch nicht beteiligt. Das wird sich alles im Hauptverfahren wahrscheinlich ändern, wenn es um die Bearbeitung der Klage geht. Aber das ist einfach sehr unterschiedlich. Wir können natürlich nicht ständig nur uns um dieses Verfahren kümmern. Das geht gar nicht. Weil wir ja andere Berufe noch haben, andere Aufgaben haben.
Jetzt haben Sie ja bekannterweise einen Eilantrag eingereicht, auf dessen, sag ich mal, Bescheidungen viele Leute aktuell warten. Können Sie zum Status dieses Eilantrags, zum Inhalt des Eilantrags irgendetwas sagen?
Zum konkreten Inhalt wollen wir uns nicht äußern. Das wurde intern vereinbart, dass wir dem Bundesverwaltung, also ich kann erstmal mit dem Formalen anfangen. Wir haben diesen Antrag zusammen mit der Klage eingereicht am 24. vor einer Woche, am Mittwoch. Das Bundesverwaltungsgericht hat sofort am nächsten Tag verfügt, die Antragsschrift dem Gegner zuzuleiten, dem Bundesinnenministerium, und dem eine Frist eingeräumt von 10 Tagen zur Stellungnahme. Die Frist läuft also am kommenden Montag aus und hat zugleich auch die Verwaltungsakten angefordert, zu denen wir dann auch Akteneinsicht beantragen werden, beziehungsweise bereits beantragt haben. Dann wird das Bundesverwaltungsgericht selber entweder uns nochmal eine Frist zur Stellungnahme geben oder selbst schon eine Entscheidung treffen. Wie das genau weitergeht, können wir nicht sagen. Da gibt es verschiedene Varianten. Es könnte auch eine mündliche Verhandlung anberaumen, auch für das Eilverfahren. Gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass es das tun wird, aber das ist alles dem Bundesverwaltungsgericht überlassen. Und die Entscheidung, wir gehen davon aus, dass es zügig verfahren wird. Es ist ja ein Eilverfahren. Und nachdem es eine Frist von nur 10 Tagen, das ist eine relativ kurze Frist, würde ich mal so einschätzen, für eine Stellungnahme der Gegenpartei gehe ich davon aus, dass es auch weiterhin zügig verfahren wird. Aber wir wollen da keinen Druck aufbauen. Wir gehen davon aus, dass das Gericht vollkommen rechtsstaatlich und allein nach dem Inhalt der vorgelegten Argumente entscheiden wird.
Ich habe noch eine Frage. Das ist ja nun ein einmaliger Vorgang. Wie lange wird denn das voraussichtlich dauern?
Also das Hauptverfahren insgesamt, das wird sicherlich Jahre dauern. Aber das ist eben nicht so das Entscheidende, nicht in erster Linie das Entscheidende. Das Entscheidende ist das Eilverfahren. Und da gehen wir, wie ich gerade schon sagte, davon aus, dass es innerhalb von wenigen Wochen, sage ich mal ganz grob, beendet sein wird. Also es gibt natürlich auch Verfahren, ich hatte auch schon Verfahren, wo das Eilverfahren ein ganzes Jahr dauert, aber da gibt es eine ganz andere, viel geringere Eilbedürftigkeit. Da spielt das keine so große Rolle. Hier geht es darum, dass ein Verlag eine Zeitschrift weiterhin existieren kann. Da geht es natürlich um unglaubliche Dringlichkeit. Das ist ja innerhalb eines Monats, ist ja quasi schon das Höchste, was ein Verlag aushalten kann. Und deswegen gehe ich hier tatsächlich davon aus, dass es sehr schnell gehen wird. Dass es halbwegs schnell gehen wird, jedenfalls.
Also ich würde gerne mal eine grundsätzliche Erörterung einleiten. Ich will nicht das Verfahren erläutern, sondern ich will erläutern, warum wir jetzt hier gerade vor diesem Gebäude stehen. Wir halten ja gerade eine sogenannte Spontanversammlung an, die nicht angemeldet werden muss. Und die hat auch einen Hintergrund. Wir haben also sozusagen auch ein Thema für diese Spontanversammlung. Und daran lässt sich vielleicht ganz gut erläutern, was Pressefreiheit im Kern bedeutet. Heute ist veranstaltet worden eine öffentliche Pressekonferenz, zu der sowohl Pressevertreter geladen wurden, als auch die Öffentlichkeit zugelassen war. Dort ist ein Thema angekündigt worden und dieses Thema sollte unter anderem mit Parteivertretern der AfD besprochen werden, beziehungsweise Fragen beantwortet werden, wie auf einer Pressekonferenz üblich, aber auch durch externe Sachverständige, nämlich uns Vertreter des Anwaltsteams. Daraufhin ist eingeschritten ein staatlicher Amtsträger, nämlich der Bezirks- oder Ortsbürgermeister, und hat untersagt, dass etwas anderes auf dem Podium stattfindet als Äußerungen von AfD-Mitgliedern oder sozusagen AfD-Verantwortlichen. Das ist ein unmittelbarer Eingriff und das kann ich Ihnen sagen, offensichtlich rechtswidriger Eingriff des Staates gegen die Pressefreiheit. Die Pressefreiheit, der Träger der Pressefreiheit sind zunächst einmal Sie, die Sie jetzt gerade mit Kameras auf mich blicken. Träger der Pressefreiheit sind auch die Leute, die dahinter stehen, in den Presseunternehmen sozusagen Berichte daraus machen, Medienberichte, Filme, wie auch immer, Druckerzeugnisse. Die sind Träger der Pressefreiheit. Die Pressefreiheit ist ein Spezialfall, ein grundrechtlich geregelter Spezialfall der Informationsfreiheit. Informationsfreiheit heißt, sich aus öffentlich zugänglichen Quellen zu unterrichten. Träger der Pressefreiheit ist jedermann. Jedermann in der Bundesrepublik, der Zugang eigentlich haben müsste zu diesen Quellen der Berichterstattung, der Nachrichten, auch der Meinungsäußerungen. Jeder hat das grundrechtliche Recht, sich aus diesen Quellen zu unterrichten. Und der Ortsbürgermeister hat heute dafür gesorgt, dass jedenfalls die Aspekte, die eigentlich vorgetragen werden sollten, auch der Öffentlichkeit nicht vorgetragen werden durften, weil das gewissermaßen Inhalte sind, die staatliche Vertreter hier nicht erörtert wissen wollen. Er hat ebenso verhindert, dass die Presse, jedenfalls innerhalb der Pressekonferenz, über diese Inhalte informiert wird und Fragen stellen kann. Sie sind in Ihren Grundrechten verletzt, alle Anwesenden sind in Ihren Grundrechten verletzt und wir sind wiederum in unserem Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit verletzt worden, weil wir nicht reden durften, obwohl die Veranstaltung genau darauf auch ausgerichtet war. Das sind gewissermaßen ist ein ganz kleiner Fall, der aber im Kleinen zeigt, was im Großen da bei diesem riesigen Kompaktmagazin vonstatten ging. Dort sind 40.000 Abonnenten absolut regelmäßige Leser. Dort sind sehr viel mehr weitere Leser des Kompaktmagazins. Es gibt den Konspekt-Fernsehkanal. Es gab ihn, es wird ihn wieder geben, da bin ich ganz zuversichtlich. Der hat, und das war das große Ärgernis und gewissermaßen das Motiv dieses Verbotsverfahrens, täglich bis zu 1 Million Menschen erreicht. Ja? Und deren Informationsfreiheit ist durch das Verbotsverfahren unmittelbar verletzt worden. Ich spreche jetzt ungeschützt, ich gehe aber davon aus, dass diese Millionen im Zweifel auch Verfassungsbeschwerden erheben könnten, wenn das Bundesverwaltungsgericht dieses Verbot nicht sozusagen aus der Welt schafft. Denn wir sind alle in unseren Rechten verletzt. Natürlich vor allem auch Kompakt und die Mitarbeiter in ihrem Presserecht, in ihrer Meinungsäußerungsfreiheit selbstverständlich auch, aber eben auch die breite Öffentlichkeit. Das ist in der Tat der größte Eingriff in die Pressefreiheit in der Geschichte der Bundesrepublik ohne jeden Zweifel. Das ist deshalb der Fall, weil ein solcher Presseunternehmensverbotsfall verfassungstheoretisch schlicht nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, wegen bestimmter Meinungen, wegen bestimmter Tendenzen ein Presseunternehmen zu verbieten. Das ist schlechterdings undenkbar. Und das ist im Grundgesetz gewissermaßen in einem ganz klaren und von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch über Jahrzehnte sehr klar ausdifferenzierten Regelungsgefüge gewissermaßen klargestellt. Aber heute sind sie eben im Kleinen Zeuge davon geworden, wie es offenbar in der Bundesrepublik zurzeit zugeht mit der Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit.
Frage hier an dieser Stelle, was genau werden Sie denn eigentlich dann versuchen, entweder im Eilverfahren oder im Hauptverfahren dann zu berichtigen? Den Fakt, dass hier ein Presseorgan widerrechtlich verboten worden ist, oder den Fakt, dass hier ein juristischer, wie vorhin gesagt worden ist, Winkelzug von Nancy Faeser an den Tag gelegt worden ist, indem man einfach eine GmbH zu einem Verein umfirmiert hat, um ihn verbieten zu können? Also wogegen kämpfen Sie eigentlich an?
Wir kämpfen natürlich gegen das Verbot an. Und die Art und Weise, wie das Verbot durchgeführt wurde, ist dann ja nur ein Ansatzpunkt für unsere Kritik, für unsere Gegenwehr, juristische Gegenwehr. Eine GmbH als Verein unter dem Begriff des Vereins zu subsumieren, das geht tatsächlich nach dem Vereinsgesetz. Das ist möglich. Also dieser formale Schritt ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass das Grundrecht der Pressefreiheit auf diese Weise ausgehebelt wurde. Und das geht tatsächlich nicht. Wir hatten so einen Fall noch nie in der Bundesrepublik. Es gab einige Fälle, die jetzt als Vergleiche angeführt werden, in die Media zum Beispiel links unten, wo die aber alle vollkommen anders gelagert sind. Da ging es um strafrechtlich relevante Portale im Netz oder es ging um verbotene Vereine. Es gab einen kurdischen Verein, der dann von dem aus dann eine Zeitschrift ausging, die aber wegen des bereits bestehenden Verbotes dann auch vom Bundesverwaltungsgericht einkassiert wurde. Aber es gab noch nie den Fall, dass ein lupenreines Medienunternehmen, wie in diesem Fall, einfach unter der Rubrik als Verein gefasst wurde und auf diese Weise verboten wurde. Ist noch nie vorgekommen. Und es kann auch nicht vorkommen. Wir haben im Grundgesetz, im Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 steht, eine Zensur findet nicht statt. Das ist nach vollkommen allgemeiner Auffassung gilt das für eine Vorzensur. Also Nachzensur gibt es in einigen Fällen, aber keine Vorzensur. Und was jetzt hier gemacht wurde, ist ja eine Vorzensur für eine gesamte zukünftige Erscheinungsform der Zeitschrift. Also eine ganz klare Umgehung von Artikel 5 Absatz 1 Satz 3. Oder eben die Regelungen im Presserecht gibt es ja Regelungen, um gegen rechtswidrige Veröffentlichungen vorzugehen. Man kann die beanstanden, man kann die Medienaufsicht einschalten, alles Mögliche. Alles das wird umgangen. Das ist nie versucht worden bei Kompakt. Das ist nie erfolgt. Man konnte Kompakt anscheinend nie irgendetwas vorhalten, was wirklich mit dem geltenden rechtlichen Instrumentarium angreifbar gewesen wäre. Und deswegen greift jetzt das Innenministerium auf diese Konstruktion des Vereinsrechts, die Konstruktion des Vereins über das Vereinsrecht greift darauf zu, um dann ein Hilfsmittel zu finden, um ein Presseorgan zu verbieten. Und dass das Ganze nur ein Trick ist, das zeigt sich an den Äußerungen von der Innenministerin Faeser selbst. Sie hat nämlich als erstes verlautbart, das konnte man nachlesen, auf X, auf Twitter zum Beispiel, ich habe heute das Kompakt-Magazin verboten. Sie hat nicht gesagt, ich habe den Verein Kompakt-Magazin GmbH verboten. Nein, ich habe das Kompakt-Magazin verboten. Und das geht natürlich nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Und deswegen sind wir relativ zuversichtlich, was das rechtliche Verfahren angeht.
Ich will die Frage noch ein bisschen ergänzend beantworten. Es ist ja nicht nur das Verbot dieses ominösen Vereins, also des Gebildes aus zwei GmbHs und einigen ihrer Mitarbeiter, das hier bekämpft werden muss, sondern es ist ja im Rahmen des Verbots gewissermaßen eine weiträumige Zerschlagung der Strukturen dieser sogenannten Vereinigung in Gang gebracht worden. Und hier glaube ich schon, dass wir davon sprechen können, dass diese Konstruktion davon zu sprechen, GmbHs, Verleger, Gesellschafter, einige Mitarbeiter hätten eine Vereinigung gebildet, schon ein relativ perfider Versuch ist, Recht auszuhebeln. Denn die Mitglieder eines echten Vereins, die können ebenso wie der Verein in bestimmten Vollstreckungsmaßnahmen dieses Verbotes gewissermaßen härter rangenommen werden als wirkliche Dritte, also Außenstehende, die also nicht den Kern der Vereinigung bilden. Das heißt, bei einer Vereinigung wird das Vermögen der Vereinigung eingezogen und es werden weitgehende Ermittlungen im Umfeld des Vereins gemacht. Das betrifft aber insbesondere Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Sicherstellungen, sowieso Einziehungen des Vermögens, nur den Verein selbst und in bestimmten Umfang auch Mitglieder und die sogenannten Hintermänner des Vereins. Das halte ich für einen wenig justiziablen Begriff. Die Dritten, das heißt alle Angestellten, alle Mitarbeiter, ob sie nun Redakteure sind oder Hilfstätigkeiten liefern, das sind Dritte. Sie sind nicht Teil oder sie sind nicht sozusagen verboten als Zusammenschluss von Personen. Das behandelt aber das Bundesministerium des Innern so, damit dann eben auch, und das ist geschehen, in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so bekannt geworden, bundesweite Durchsuchungen in Privatwohnungen, Privathäusern durchgeführt werden konnten, wo massiv Privatvermögen beschlagnahmt und sichergestellt wurde. Es wurden von Teilzeitbeschäftigten in Hessen zigtausende Barmittel und Münzen, also Wertgegenstände, aus den Wohnungen mitgenommen, ohne dass diese Wohnung oder das Haus irgendeinen Bezug zu Kompakt hier in Falkensee, also etwa 500 Kilometer entfernt hat. Das habe ich in meiner Beschwerdeschrift gegen die dortige Durchsuchungsanordnung einen polizeilichen Raubzug genannt. Und das ist auch sicher zugespitzt, aber insofern mache ich von meiner Meinungsfreiheit gerade Gebrauch. Das ist auch eine richtige Beschreibung. Denn selbstverständlich geht das Vereinsverbotsverfahren nicht darauf aus, das Privatvermögen von Mitarbeitern an sich zu bringen und auch nicht darauf aus, irgendwelche Unterlagen, Schriftstücke, Bücher etc., was die Mitarbeiter in ihren Wohnungen haben, aus irgendwelchen anderen kulturellen oder meinetwegen auch politischen Gründen, diese Dinge zu ermitteln und dieser Sachen habhaft zu werden. Das ist ein sehr eigenständiger Skandal, der die Größe dieses unvorstellbaren Vorgangs nochmal erläutert.
Ich hätte mal kurz eine Frage. Sie haben eine Menge Argumente angeführt. Was macht Sie so sicher, dass auch diese Argumentation vom Gericht, oder was macht Sie so sicher, dass das Gericht Ihrer Argumentation folgt?
Also im Hauptsacheverfahren kann ich dazu wenig sagen, das kenne ich gar nicht so im Detail, aber die grundlegende Argumentation, wie das Verhältnis von Meinungs- und Informations- und Pressefreiheit zu einer Vereinigungsfreiheit beziehungsweise zu staatlichen Eingriffen in diese Grundfreiheiten ist, wie dieses Verhältnis, wie die Prinzipien gewissermaßen da sind. Das gehört erstens mal zum fundamentalen Tatbestand oder Basistatbestand gewissermaßen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja? Das ist ja die Weltanschauung des Grundgesetzes, kann man sagen. Und zum anderen ist es immer und immer wieder sehr, sehr guten, sehr, sehr tiefen, sehr klugen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts erörtert worden. Also wir betreten da keineswegs Neuland, wie man in vielen Teilaspekten der Corona-Krise Neuland betrat, also jedenfalls juristisch gewissermaßen eine gewisse Verunsicherung sich breit machen konnte. Ich glaube auch nicht, dass da Neuland betreten wurde, aber es gab keine sozusagen jahrzehntelange Rechtsprechung, die diese Problemfragen einer Pandemiebehandlung oder einer vermuteten Pandemiebehandlung regelte. Aber wie Meinungs-, Presse-, Informationsfreiheit in der Bundesrepublik zu schützen ist und dass das zum Kernbestand gewissermaßen der Demokratie gehört und zur Basis gewissermaßen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dazu haben wir sehr, sehr viele, sehr tief durchdringende Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Das ist sehr berechenbar, glaube ich.